Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Generationengespräche.
Hallo zusammen.
Ja, danke, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Ja, worüber wollen wir heute reden? Wir haben heute zwei Themen vorbereitet, die ja eigentlich nicht unterschiedlicher sein könnten. Aber ja, trotzdem, wir wollen zuerst kurz einmal über Steuern reden, mal sehr generell, weil wir da ja auch ein bisschen eine unterschiedliche Sicht drauf haben. Ja, und danach wollen wir noch über Glauben reden. Ich denke, wenn wir dazu kommen, mache ich da eine größere Einleitung.
Ja, wir hatten da letztes Mal, als wir zusammengefahren sind, eine Diskussion, die wollen wir heute im Podcast bringen. Und das war schon noch eine sehr interessante Diskussion. Wir reden zuerst über Steuern. Und wieso reden wir heute noch kurz über Steuern? Wir haben in der Schweiz, ja jetzt werden die Steuererklärungen verschickt von den Steuerverwaltern. Das heißt, jeder muss eine Steuererklärung erstellen, ausführen, und das ist jeweils so eine Sache. Wir haben ja auch darüber diskutiert, ja, wieso braucht ein Staat überhaupt Steuern? Und da gibt es natürlich viele Diskussionen darüber. Ja. Du bist immer der Meinung, braucht es das? Ja. Ich verdiene mein Geld, ich gebe selber mein Geld aus. Wieso müsste ich Steuern bezahlen? Der Staat hat einige Aufgaben zu erledigen. Sagen wir mal Infrastruktur, Gesundheitswesen und so weiter und so fort. Auch die Renten müssen ja irgendwie finanziert werden. Wir haben vielleicht einen Exkurs in der Schweiz, ein Umlageverfahren der Renten. Das heißt, was wir heute einbezahlen werden, wird morgen ausbezahlt an Renten. Da haben wir den sogenannten Generationenkonflikt in dem Sinn, wie viel Arbeitnehmende oder Zahlende die Beiträge leisten müssen, eigentlich aufkommen für die Renten eines Einzelnen. Und es sieht eben so aus, dass eben vor 50 Jahren waren es viele Erwerbstätige, viel mehr, die für ein Rente aufkommen mussten. Jetzt haben wir das umgekehrt, hohe Babyboomer, viele Rentner und immer weniger, die da einbezahlen, und die Belastung wird immer größer und größer. Das einmal so weit, also hat nichts mit der AHV-Rente zu tun, sondern eher mit der Deckung der Kosten. Wie auch in einer Unternehmung, viel Geld verbraucht die Verwaltung. Es muss verwaltet werden, es muss das ganze Gesetzesapparat muss finanziert werden und natürlich die Infrastruktur. In der Schweiz haben wir eine Situation wie auch in Deutschland, Österreich. Wir haben Aufgaben, dass der Bund erledigen muss. Also Autobahnen, Militär, das macht der Bund zum Beispiel. Und was macht die Kantone, die Kantonstraßen und so weiter und so fort. Das heißt, der Staat braucht Geld, und damit wir da gerecht Steuern bezahlen, brauchen wir auch irgendwie ein System, wo wir das erklären müssen. Es gäbe eigentlich ein einfaches System. Das heißt, der Arbeitgeber zieht die Steuern, die Quellensteuern vom Lohn ab, bezahlt das ein, und dann hätten wir eigentlich das Ganze mit diesen Steuererklärungen einmal erledigt. Man hat auch mal gesagt, ja, wir könnten ein System machen, dass wir so auf einem Bierdeckel die Steuererklärung ausfüllen müssten. In der Schweiz sieht es so aus, wir erstellen eine Steuererklärung mit sehr vielen Details, um eben eine gerechte Steuerbelastung zu erhalten. Darum füllen wir eine Steuererklärung aus.
Eben darüber regen sich auch viele Jugendliche auf, über die Steuererklärung. Es wird von einem Jahr verlangt, dass man diese abgibt, dass man diese ausfüllt. Aber man selber muss wissen, wie viel Steuern man zahlt. Es wird einem nicht gesagt, ja, du hast jetzt so viel eingenommen, das wollen wir von dir. Sondern du musst es selber herausfinden, du musst es selber eingeben, selber ausfüllen, um dann zu wissen, ja, was muss ich überhaupt zahlen? Dann wird gesagt, wenn du es aber falsch machst, dann bestrafen wir dich. Auch wenn du eigentlich keine Ahnung hast, was richtig und falsch sein kann, aber du musst es richtig machen, und wenn nicht, kommen wir für dich.
Ja, das ist halt, es ist eine sogenannte Selbstdeklaration. Das haben wir so entschieden. Jeder, die Schweiz geht davon aus, dass die Bürger imstande sind, eine Steuererklärung auszufüllen. Man macht das heute auch mit guten Softwares kann man das machen. Aber du hast recht, die Frage ist ja immer, die Steuerverwaltung steht ja da, mit einer Wegleitung, was ist zu besteuern und so weiter und so fort. Und man unterscheidet, ist, habe ich, sage ich jetzt mal, willkürlich oder nicht willkürlich eine Einnahme nicht deklariert. Dann wird das aufgerechnet. Aber wenn man natürlich sieht, der hat jetzt versucht, das Steuer zur Hinterziehung, dann wird ein Verfahren eingeleitet.
Also das, was heißt versucht, vielleicht wusste es ja nicht besser, ich finde es einfach witzig, dass der Staat sagt, wir wollen von dir Geld, aber du musst wissen, wie viel, du musst das herausfinden, wir machen da gar nichts. Für mich ist das einfach, ja, die einfachste Lösung für den Staat, zu sagen, ihr macht das, ihr schickt uns das Geld, wenn ihr es falsch macht, müsst ihr noch mehr schicken. Mhm. Einfach gesagt.
Richtig. Vielleicht wäre es eben effektiv einfacher, man zieht das vom Lohn ab, die Quellensteuer. Ein Prozentsatz aufgrund der Höhe, aber die Frage ist dann, wie viele verschiedene Steuersätze müssten wir haben. Du hast zum Beispiel noch ein Kind, das heißt, da braucht er sehr viel Geld, also ist es nicht fair, dass derjenige, der keine Kinder hat, den gleichen Steuersatz bezahlen muss, als derjenige, der ein Kind hat und da für den Unterhalt schaut. Und das berücksichtigt eben eine Steuererklärung, geht eben all auf diese Unterschiede ein. Man könnte sagen, ja gut, und das wird auch so gemacht. Natürlich hast du Steuersätze und je nach Kind sind die tiefer. Ne? Die Steuerverwaltung unterscheidet zwischen, ich bin jetzt fahrlässig, ich bin willkürlich. Das heißt, wenn ich fahrlässig etwas falsch deklariere, wird das korrigiert. Fahrlässig ist auch kein Problem. Wenn ich natürlich aber willkürlich in der Steuererklärung etwas absichtlich mache, wo ich weiß, dass ich eben Steuern spare, dann gibt
es ein Strafverfahren. Aber das ist ja so relativ. Wer entscheidet das, ob es jetzt willkürlich war oder nicht?
Ja, das ist halt, es kommt darauf an, natürlich sind so Indizien, ist der Sachverhalt, wie ist die Situation. Hättest du wissen müssen, dass du eben diesen Lohn, den du im Nebenerwerb noch hast, dass du den deklarieren musst?
Und ich eben denke, das ist ja auch wieder so eine relative Aussage oder es ist so relativ gehalten, weil meiner Meinung nach ist das halt wieder so, damit sie sich selber entscheiden können, was sie wollen. Okay, den machen wir jetzt fertig, den nicht. Ich finde, das ist wieder so eine relative Aussage, die das ist wie vor Gericht, wer entscheidet jetzt was, das, ja.
Im Grundsatz haben wir ja ein Steuergesetz, wir haben eine Verwaltung, die das Steuergesetz umsetzen muss. Ich habe ja sehe da ein und ich muss ja bestätigen, dass unsere Steuerverwaltungen in der ganzen Schweiz eigentlich einen sehr guten Job machen. Sie sind plus minus ajour, sie helfen, man kann immer anfragen. Also die Dienstleistung, die Steuerverwaltung erbringen, die ist gut.
Ja, klar ist das System, gut, weil sie das Geld von einem wollen.
Natürlich.
Dann machen sie alles dafür, dass sie es bekommen, logisch. Ja,
ja jetzt.
Ich meine, wenn sie die Erklärung machen müssen und es bei ihnen wäre, weiß ich nicht, ob sie dann so gute Arbeit leisten wird.
Die Frage, es ist eine Systemfrage, oder? Machen wir ein Selbstdeklarationssystem, wo man die Steuererklärung einreichen muss, oder machen wir der Arbeitgeber, wie das zum Beispiel in Amerika viel gemacht wird, dass man einfach vom Lohn, aber auch unsere, sage ich jetzt mal, die Ausländer da arbeiten, die bezahlen auch eine Quellensteuer, geht ganz einfach vom Lohn und da ist dann der Arbeitgeber, der verantwortlich ist, dass das richtig abgerechnet wird und auch einbezahlt wird. Und wenn da ein Arbeitgeber da die Liquidität nicht hat, dann ist das für ihn dann auch unangenehm.
Eben über das System, denke ich, kann man noch lange diskutieren. Für mich geht es eher darum, machen Steuern überhaupt Sinn oder da einmal reinzugehen, weil ich sage ja oft, ich finde es ein Witz, wie man besteuert wird. Das sagen ja viele Jugendliche, die das System einmal hinterfragt haben. Sagen wir jetzt einfach mal generell, wie es weltweit immer funktioniert. Ich habe einen Lohn, diesen muss besteuert werden. Der Staat will davon ein Teil. Diesen Stück verstehe ich noch, weil ich kann nur arbeiten, weil das ganze System funktioniert. Also zahle ich dem Staat davon ein bisschen etwas. Verstehe ich, ja. Dann habe ich mein Geld, okay. Ich gehe damit etwas kaufen, das wird dann wieder besteuert. Der das eingenommen hat, muss das auch besteuern. Wenn er das jetzt als Vermögen hat, wird das dann auch besteuert und. Das ist einfach die gleiche Münze, wird so viele Male besteuert, bis der Staat die ganze Münze hat. Und das verstehen viele Jugendliche nicht. Warum wird Geld, was schon besteuert, was schon x-mal besteuert wird, wird dann nochmal und nochmal und nochmal. Viele Jugendliche sehen das halt einfach als Ausbeutung oder als einfachen Trick des Staates, um immer wieder Geld reinzubekommen. Mhm. Was würdest du diesen jungen Menschen sagen?
Der Staat hat Ausgaben und die muss er finanzieren und jetzt beginnt er und sagt, ja gut, ich mache eine Einkommensteuer. Ist klar. In der Schweiz bezahlen wir noch eine Vermögensteuer. Also Deutschland hätte, aber da kommen wir noch dazu in Deutschland. Dann haben wir natürlich, wenn ich jetzt ein Geschäft habe und ich mache aus 1.000, mache ich 2.000, dann mache ich einen Mehrwert von 1.000 und von diesem Mehrwert möchte der Staat ja auch noch was. Wir haben noch viele, viele andere Steuern, die wir auch noch, die Tabaksteuer und die und Zölle und alles, so weiter und so fort. Ja. Das Problem ist, der Staat hat Einnahmen und da müssen wir uns fragen, wenn wir die Steuern senken oder eliminieren wollen, da müssen wir hingehen und sagen, ja, welche Ausgaben haben wir dann zu bezahlen mit diesen Steuern? Je mehr Aufgaben der Staat hat, desto mehr Geld braucht er. So, das heißt, wir sind eine Gesellschaft, wir verlangen vom Staat immer mehr und immer mehr. Und der Staat, und dann in der Schweiz haben wir ja, können wir abstimmen, wir wählen, sagen, ja, das muss der Staat auch noch machen, ja, was macht der Staat? Der Staat geht hin und sagt, das sind die Kosten, also so viel Einnahmen müssen wir haben. Das ist eigentlich nicht das Problem, solange die Bürger und Bürgerinnen sehen, das Geld, was wir einbezahlen, wird richtig eingesetzt. Das Problem, wo wir haben, ist, wenn ein Staat plötzlich oder die Bürger sehen, da haben wir einen Staat, wo Geld verschwendet, wo eben nichts, ich sage jetzt mal, nicht die Aufgabe wäre oder man hat das Gefühl, der Staat gibt Geld aus, wo es nicht müsste. Und das haben wir ja typischerweise in den letzten Jahren in Deutschland gehabt, wo Milliarden ausgegeben werden für Sachen, die eigentlich nicht Aufgabe des Staates ist. Also wenn eine Bundesrepublik Deutschland, weiß ich, in welchen Ländern auch Geld gibt für weiß ich nicht was, dann muss man sagen, das geht nicht. Also und das ist auch so. Deutschland hat in den letzten Jahren noch nie so viel Steuereinnahmen oder so viel eingenommen wie in den letzten Jahren. Und natürlich, wenn man viel Geld einnimmt, dann werden ich sage jetzt mal, Politiker und Beamte finden dann immer irgendwo, um Geld auszugeben. Also da müsste man vielleicht strenger sein und sagen, was ist wirklich die Aufgabe des Staates, was ist Luxus, was ist nicht Luxus. Und da könnte man wesentlich Steuern einsparen. Und ich bin überzeugt, in der Schweiz, wenn man fragt, bezahlt ihr gerne Steuern? Im Grundsatz bezahlt niemand gerne Steuern. Aber in der Schweiz, die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger sind der Meinung, jawohl, es braucht die Steuern, wir bezahlen die Steuern gern, weil wir sehen, es wird auch richtig eingesetzt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist dann da ein Problem. Aber man kann als Bürger nicht vom Staat verlangen, dass man da alles bereitstellt, Straßen und die ganze Infrastruktur und so weiter und so fort, und keine Steuern bezahlen. Das geht nicht.
Also geht schon in manchen Ländern, ja. Das ist ja eben das Argument von vielen, die sagen, wieso geht es da und hier nicht? Ja. Zum Beispiel Dubai ist ja ein klassisches Beispiel.
Ja, Dubai hat vielleicht andere Einkommensquellen.
Genau, eben da muss man dann eher, meiner Meinung nach, sagen, ist der Staat, kann der Staat sich so entspannen und sagen, die Bürger finanzieren uns, oder müsste der Staat auch arbeiten und Sachen machen, damit sie Geld einnehmen? Und das, finde ich, ist viel logischer, wenn man sagt, ja klar, ich verstehe schon, einen gewissen Teil Steuern zahlt man gerne, weil die Steuern ist eigentlich wie das Abo, was man zahlt, damit man das den Service nutzen kann. Oder wie Netflix, keine Ahnung, wie alles, damit die Straßen funktionieren, Zug und. Das verstehe ich zu einem Teil, ja, aber für mich wird man so extrem besteuert für Sachen, die gar keinen Sinn machen, eben wie zum Beispiel auch Schenkungen oder so. Was hat der Staat damit zu tun, dass ich entscheide, ich will dem jetzt etwas Geld geben oder so? Da hat der Staat gar keinen Einfluss. Das ist auch, sollte kein Einkommen für sie sein.
Aber das haben wir ja vor kurzem ja abgestimmt.
Ja, ja.
Die Erbschaftssteuer hat die Schweiz ganz gesagt abgelehnt mit großer Mehrheit. Ich glaube, beginnen muss man bei den Ausgaben und hingehen und sagen, welche Ausgaben haben wir? Welche müssen wir nicht haben? Aber ich sage jetzt einfach, wir sind, wie Deutschland, wir sind auch ein bisschen ein Sozialstaat. Ha? Das ist eben das Problem, wo ich habe gewisse Parteien, die denken nie darüber, woher muss das Geld kommen. Die denken, der Staat hat Geld und dann verteilen wir. Es geht mehr, wo verteilen wir was? Und die Idee ist ja immer, ja, wir müssen ja das Geld an die Armen verteilen, weil die Reichen, die haben ja genug. Was man aber da vergisst, sind eben die Mittelschicht und die Reichen, die bezahlen die Steuern. Haben wir auch schon besprochen. Aber es geht darum zu schauen, und das sehen wir in der Schweiz immer, wenn wir Leistungen vom Staat streichen wollen, dann kommen die Bürgerinnen und Bürger und sagen, ja, nein, nein, das geht nicht, ja, wenn man streichen will. Aber da ist es eben immer so eine Sache, was kann man finanzieren, was ist Luxus, was muss man da, und ich denke, das Parlament macht da einen guten Job. Nicht jeder Staat, und da muss ich ganz klar sagen, wir haben das gesehen, Deutschland hat in den letzten Jahren, bin ich der Meinung, gewisse Sachen, falsche Politik betrieben, Klimapolitik, viel Geld ausgeworfen, die Bürger werden immer weiter besteuert und jetzt kommt dann auch hin, man geht hin und jetzt sieht man, oh, die Unternehmungen, die reichen Leute verlassen den Staat, die Deutschland, das sehen wir bei uns ja, und dann geht man hin und sagt, ja, die müssen wir jetzt bestrafen, weil die müssen da bleiben, die bezahlen jetzt eine Wegzugsbesteuerung. Funktioniert aber nicht auf lange Sicht. Man geht jetzt sogar hin und möchte sagen, diejenigen, die Bürger sind von Deutschland und Bürgerinnen, die bezahlen auch nachher Steuern in Deutschland. Macht Amerika zum Beispiel. Man muss sehen, wenn das die Anreize sind, damit die Bürgerinnen und Bürger Steuern bezahlen, dann ist das völlig, völlig falsch. Dass Deutschland das noch nicht begriffen hat, Italien, Schweiz und alle Länder, die sagen, ja, dann kommt zu uns. Wir schauen, dass das Geld richtig eingesetzt wird. Die werden die Investitionen tätigen. Sie werden das Vermögen anlegen. Also da auch Deutschland schafft das ab. Schaut, dass die arbeiten und die Vermögen haben, dass die das Geld bei euch investieren. Und dann gibt es auch gute Wertschöpfung. Das war noch eben über die Steuern. Und vielleicht können wir da, wenn wir Feedbacks bekommen, einmal über Einzelheiten diskutieren, wo kann man Steuern besparen. Da gibt es natürlich viele, viele Möglichkeiten. Was macht Sinn, was macht nicht Sinn? Könnten wir vielleicht einen Podcast einmal machen? Wir bekommen ja Anschriften auch, wird da geschrieben und vielleicht hat jemand da einen Wunsch und den können wir da sicher einmal diskutieren. Besonders Wegzug aus Deutschland in der Schweiz ist bei uns ein Riesenthema. Ich habe ja gesagt, im Geschäft, im Treuhandgeschäft bekommen wir wöchentlich, wirklich wöchentlich Unternehmer, die aus Deutschland wegziehen wollen und haben da große Probleme damit. Das zu den Steuern, da wir da jetzt aktuell ja die Steuererklärung bekommen. Gut, ja. Dann machen wir den Wechsel. Mhm. Ja, möchtest du da beginnen?
Also als Einleitung vielleicht, ja, wir haben da eine Diskussion gehabt über Glauben. Was ist Glauben? Wie lebt man Glauben aus? Oder wie steht man für Glauben ein? Ist, glaube ich, am besten gesagt. Und ja, wir hatten da eben das Beispiel oder die Person Charlie Kirk ja angesprochen. Die Unterschiede in unserer Meinung ist einfach darin, dass ich extremer bin in diesem Thema und ich gesagt habe, Für den Glauben kann man sterben, sollte man sterben, je nach Situation. Und du hast gesagt, nein, das Leben ist zu wertvoll, das Leben ist wichtiger.
Ja, wir hatten ja diese Diskussion ja über die, ist schon ein paar Jahre her, wo das IS hatte, genau. da Gefangene.
In Syrien wurden 21 Christen festgenommen und ja, eine Zeit lang gefoltert und dann schlussendlich in einem Livestream im Internet öffentlich hingerichtet. Und was da so speziell ist, diese Menschen hätten alle frei sein können, hätten sie Jesus denunziert und gesagt, nein, er ist nicht Gott, dann hätten sie nach ihren Aussagen, nach IS-Aussagen, hätten sie laufen lassen. Aber keiner von ihnen wollte das machen. Alle haben gesagt, nein, ich stehe zu meinem Glauben, ich sterbe für meinen Glauben. Und eben da ist ja auch ein Kurzfilm entstanden von dem Schauspieler, der Jesus spielt in der Serie The Chosen, der hat das gemacht. Und ja, dieser Kurzfilm zeigt auch einfach, es ist so ein Glaubensbeweis und eben darüber haben wir geredet, aus zwei Sichten eigentlich.
Genau, wir sind ja da hingegangen und haben gesagt, ja gut, jetzt kommt jemand zu dir setzt die Pistole auf die Brust und sagt, du bist Christ, ja, so jetzt musst du jetzt deinem Glauben, wie sollen wir das sagen,
denunzieren
und sonst schieße ich.
Ja.
Und dann hast du gesagt, ja, eigentlich wärst du bereit,
absolut,
zu das sterben, du würdest genau nicht sagen, ja, ich denunziere und würde weiterleben. Und da hat unsere Diskussion ja angefangen.
Genau, ich gebe da vielleicht mal meine Sicht oder meine Argumentation dazu. Für mich, für die Situation, wie das jetzt bei diesen Christen in Syrien war, hätte ich da, also klar, wissen, ob man das wirklich durchzieht, kann man erst, wenn man das wirklich erlebt hat. Ich will mich jetzt nicht hier hinstellen und sagen, ja, ganz klar, wenn ich festgenommen würde, ich würde da sterben, kein Problem. Das ist, finde ich, zu arrogant gesagt. Mir geht es da viel zu gut, um mich da wirklich vertieft reinleben zu können. Aber ich bin bereit, für meinen Glauben, ja, zu sterben, für Jesus zu sterben, aus dem Grund, weil ich glaube, dass die Ewigkeit, das Geschenk, was man bekommt, weil man an ihn glaubt, ist so viel höher, also die Ewigkeit ist so viel mehr wert als die paar Jahre, die man auf der Erde hat, dass man nicht für ein paar mehr Jahre die Ewigkeit aufgeben kann. Das steht für mich in keinem Verhältnis. Das ist einmal die erste Argumentation, ja.
Die Situation bei diesen 10 Christen.
20, ja.
Ha? Oder waren es 20?
21,
ja. 21. Da habe ich dir auch gesagt, wenn du da stehst, kniend, ich denke, was sind die Aussichten? Da habe ich dir ja auch gesagt, vermutlich wäre ich jetzt in dieser Situation gewesen, was schon schrecklich genug war. Ja, aber wenn ich jetzt da in der Nacht, kommt jetzt da eine Person und um die Ecke packt mich und sagt, so, du bist Christ, entweder oder, da habe ich dir gesagt, da muss ich doch sagen, ich sterbe doch nicht wegen einer Person, die da mir um die Ecke die Pistole auf der Brust setzt und sagt, so, jetzt musst du denunzieren. Dann sage ich, weißt du was? Ja, du hast recht, aber ich kann ja nachher oder auch weiterhin Christ sein und Gutes tun zu den Menschen, obwohl jetzt da um die Ecke mit diesem dummen Deppen, dass ich, und da war ja unsere Diskussion, ich habe gesagt, das ist doch kein Grund, da zu sterben, wegen, ich habe jetzt da gesagt, wegen so ein Idiot, oder, der meint, weiß ich was, sterbe ich doch nicht, um da mein Bekenntnis, oder das war ja die Diskussion, ich habe gesagt, also es kommt ja um die Umstände drauf an.
Genau, und da finde ich schwierig zu sagen jetzt, ich will mich jetzt auch hier nicht auch als ja, allwissend hinstellen und sagen, doch, die Bibel sagt das, die Bibel sagt das, es ist schwierig, das zu interpretieren. Ich habe da ein paar Bibelverse zusammengefasst, die da ein bisschen Kontext geben. Zum Beispiel Matthäus 10, 32, 33. Wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich vor meinem Vater bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde ich auch verleugnen. Eben, das ist eine Aussage von Jesus. Dann Matthäus 16, 24, 25. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert und meinetwillen, wer sein Leben verliert, meinetwillen, wird es finden. Das ist auch so ein Zitat, der von vielen nicht verstanden wird. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Das ist bezogen auf die Ewigkeit. Wenn ich dieses Leben retten will, eben durch so eine Tat, verliert man die Ewigkeit. So interpretiere ich das. Dann Offenbarung 2,10. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Matthäus 26, 52, das ist nur wegen Petrus, da gehe ich noch später dazu ein. Aber ich finde, in der Bibel diese Zitate, diese Verse sagen ganz klar aus, dass man, oder auch das bekannte Zitat von Jesus, wer mich verteidigt, wird von dieser Welt verfolgt. Ich finde einfach, wenn man diese Verse liest und versteht, was damit gemeint ist, es ist eigentlich immer gemeint, die Ewigkeit ist so viel mehr wert als das Leben. Also gib dein Leben hier auf und bekomme dafür das ewige Leben, was so viel mehr wert ist. Und keine Ahnung, ich finde dein Beispiel so schwer. Wie würde Gott das sehen, wenn mich jetzt ein radikaler Islamist in der Nacht packen würde, niemand sieht es und mich dann fragt, denunzierst du Jesus oder nicht? Stirbst du dafür oder nicht? Ich finde es extrem schwierig, da sich zu entscheiden, wie würde Gott das sehen? Das finde ich extrem schwierig, weil auf der einen Seite ist Gott gerecht und richtet, und eben wie es da gesagt wird, wer mich leugnet, den leugne ich vor dem Vater, ist eine harte Aussage. Und wenn das jetzt stimmen würde zum Beispiel, würde ich lieber in dieser Gasse sterben, als zu denunzieren, und dann, wenn ich dann irgendwann sterbe, stehe ich vor Jesus und er sagt, ich kenne dich nicht, geh weg von mir. Das ist ja der Satz, entweder kommt man in den Himmel und Jesus sagt, ich kenne dich, warst ein guter, wie sagt man auf Deutsch, keine Ahnung, du warst ein guter Nachfolger von mir, oder er sagt, er schaut dich an und sagt, ich kenne dich nicht, geh weg von mir. Und wenn ich jetzt im Himmel kommen würde, in die Ewigkeit, und nur weil ich diesen Komfort, diesen Ausweg genommen habe, dann nicht im Himmel komme, wäre das für mich viel schlimmer, als ich sterbe vor Ort und komme dann vor Gott und er sagt, ich kenne dich.
Ja, eben, das war unsere Diskussion sehr tief. Ich bin ja vielleicht, was das Glauben anbelangt, ja nicht so, sage ich jetzt mal, gläubig und nicht so im Detail habe ich da Kenntnis. Ich habe einfach gesagt, mein Leben, ich lebe zu gerne, und ich kann im Leben, im Alter oder bis ich sterbe, noch so vieles Gutes tun. Wieso soll ich jetzt da wegen so einer Situation, eben ich sage, in der Nacht um die Ecke sterben, oder? Und das ist ja, das war ja unsere große Diskussion. Und ich habe gesagt, ich würde denunzieren, ich würde ganz klar sagen, ja, du hast recht. Das ist das, was ich vielmals sage, gib dem Gorilla die Banane. Wenn es dann so läuft, wie du willst, dann ist das okay. Und du kannst ja nachher so vieles Gutes machen. Und ich bin überzeugt, dass verstanden wird, diese Situation.
Also von anderen Menschen, ja, von Gott kann ich dir das nicht sagen. Ich sage einfach, es ist halt schon die einfachere Aussage, oder? Zu sagen, nein, nein, da denunziere ich und dann kann ich noch weiterleben und Gutes tun. Aber der Glauben, gerade der biblische Glauben, ist da halt sehr hart. Und ich habe das Gefühl, viele, die auch gläubig sind, muss ich dich jetzt da auch ansprechen, sind halt einfach zu soft in ihrem Glauben, sagen, ja, ja, das alles Gute, was da mitkommt, will ich haben, aber das Extreme, nein, da sehe ich mich nicht so. Ich denke, uns geht es halt hier viel zu gut, dass man solche Aussagen treffen kann. Ich denke, eben diese Christen in Syrien, die wissen wirklich, was echter Glaube ist, was hinter dem Glauben auch steht, weil es steht auch in der Bibel, wer mir nachfolgt, wird von dieser Welt verfolgt. Aber man muss davon nicht Angst haben, weil er ist mit einem. Und ich finde es einfach, entweder ist man da all in oder nicht. Und ich finde, man kann nicht sagen, ja, mal so, verstehst du das?
Ja, ich verstehe. Was hast du das Gefühl, wenn wir jetzt einen Priester nehmen und sagen, genau diese Situation um die Ecke, da hast du, ich sage jetzt, wie du gesagt hast, ein Islamist, ein Extremist. Und was würdest du, das wäre interessant, wenn wir jetzt da einen Priester hätten, wie der das sagt. Also
wie ich das sehe, jetzt die Leute, die ich jetzt im Internet verfolge, die wirklich extrem gläubig sind und sich da wirklich auseinandersetzen, die sagen alle, wenn der Tag kommt, sterbe ich sofort vor Ort, weil ich finde, du gibst dieser Welt, diesem Leben zu viel Gewicht. Was bringen dir all deine guten Taten, die du ja noch machen kannst, wenn du danach in die Hölle kommst oder nicht mit Gott sein kannst? Was bringt ein Leben voller Freude, voller guter Taten, wenn man nicht mit Gott ist? Das ist komplett sinnlos.
Aber eben, wenn ich ja im Leben ja gute Sachen, gute Taten gemacht habe, ist ja das auch etwas wert.
Nein, eben vor Gott ist das gar, also schon etwas wert.
Es muss doch etwas wert sein.
Aber das ist ja eben genau der Punkt. Das sagt ja Jesus, du kannst so viel Gutes machen, wie du willst, wenn du nicht zu mir stehst, kommst du nicht in den Himmel. Das verstehen ja viele Christen nicht, die sagen, Ja, wie sagt man, ich beichte meine Sünden, ich versuche ein gutes Leben zu führen, das wird dann schon reichen. Nein, das reicht nicht, das ist absolut nicht genug. Von dem Moment an, wo man geboren ist, trägt man die Sünde in einem und Gott ist gerecht und er kann einen Sünder nicht zu sich nehmen, egal was für ein guter Mensch er ist und so
Aber
weiter.
es heißt auch, es wird vergeben.
Ja, wird es auch vergeben.
Ja, also dann kann man ja auch so eine Aussage vergeben.
Es wird in der Bibel gesagt, oder, also ich weiß, da kann ich jetzt nicht einmal sagen, ob das wirklich in der Bibel steht, aber viele Christen sagen, Sünde, die man versucht hat, entgegenzuwirken, die wird vergeben. Also wenn ich jetzt immer versuche, Frauen mit Respekt anzuschauen und nie diese Gedanken an mich lasse, dass ich sie jetzt lustvoll anschaue und dann gehe ich durch die Straßen und sehe gerade plötzlich eine Topfrau und meine Gedanken spielen mit mir durch. Und bevor ich es gemerkt habe, ist es schon passiert. Dann sage ich, ja, Jesus, tut mir leid, vergibst du mir diese Schuld? Das ist eine Sünde, die passiert ist. Aber eine Sünde, die geplant ist, kann nicht vergeben werden.
Also diese
Also
Aussage.
eben viele Christen oder Nicht-Christen sagen, ihr Nicht-Christen sagen, ja, ihr Christen, es ist ja so einfach, ihr lebt, wie ihr wollt. Am Schluss sagt ihr, Jesus, vergib mir, er muss dir vergeben und schon seid ihr gereinigt. Das ist die, wenn jemand diese Aussage trifft, weiß ich, dass er keine Ahnung hat, was das Glauben wirklich bedeutet. Denn es steht ja auch in der Bibel. Und das ist das, was so interpretierbar ist, wo ich eben meine Zweifel an meiner Aussage finde. Es steht in der Bibel, egal Taten, was man in Worten sagt, ist alles egal. Gott kennt dein Herz. Und das ist ja, das verstehe ich. Die Pharisäer früher, die ja Gottes Priesterpreisung und alles so hoch in den Worten waren, aber in den Taten so fern, das ist damit gemeint. Egal was du sagst, egal was du machst, Gott sieht dein Herz und weiß, was du fühlst. Heißt, wenn ich immer sage, nein, ich bin ein guter Christ und, dann aber eben bewusst in diese Sünde falle und bewusst in meinem Herzen weiß, dass ich sünde, dann sieht das Gott. Ich kann ihm nichts vorspielen, das ist damit gemeint. Und deswegen finde ich, da hat dieses Beispiel auch mit Petrus zum Beispiel, einer seiner Jünger, er hat Jesus ja dreimal innerhalb von dieser Nacht, wo er festgenommen wurde, dreimal denunziert. Und trotzdem glaubt man, dass Petrus ja einer der besten Gefährten war, dass Jesus ihm vergeben hat. Das ist eben das, Jesus hat sein Herz gesehen und hat gesehen, eben er hatte Todesangst, er wurde verfolgt, er hat ihn nur denunziert, eben aus diesem Grund.
Aber das wäre jetzt bei mir ja
Genau,
auch der
eben
Fall.
da finde ich eben Zweifel an meiner Aussage, dass ich sage, okay, ja, Gott sieht mein Herz, also will er, dass ich dann ihn denunziere. Das finde ich eben so schwierig. Deswegen habe ich eben beide Punkte rausgesucht. Ich kann auf der einen Seite verstehen, wie Christen sagen, nein, Jesus will, dass man für ihn stirbt und in den Tod geht. Und auf der anderen Seite verstehe ich auch die, die eben sagen, nein, Jesus sieht dein Herz und versteht deine Begründung. Da zu sagen, was richtig und was falsch ist, steht mir nicht zu.
Es wäre eben interessant, wenn wir jemanden, vielleicht einen Gelehrten da hätten, ne, der uns mal sagt, wie das aussieht. Wir hatten da ja eine ziemlich heftige Diskussion am Schluss, wo ich gesagt habe, nein, also für einen Deppen sterbe ich sicher nicht,
Aber eben, du
oder?
stirbst nicht für diesen Deppen, du
Nein,
stirbst für
das ist schon,
Jesus.
ja, aber ich habe gesagt, es ist ja ein Depp, der hinkommt und sagt, ja, MWDJ, oder? Das ist ja ein Depp von mir, der sowas macht. Wieso sollte ich wegen diesen Deppen sterben, sondern ich denunziere und sage nachher, jetzt nein, es ist nicht so, sondern ich stehe dazu, ich bin gläubig und ich mache gute Sachen. Und dann,
Ich finde
wenn.
es dann einfach schwierig zu sagen, was ist dein Glaube dann noch wert, wenn du nur in den einfachen Situationen dazu stehst und wenn es dann schwierig wird, nicht dazu
Ich
stehst.
denke, das ist eine, die Situation leben oder nicht leben. Oder? Und für mich ist einfach da, wo ich gesagt habe, ich habe ja. Wenn alles gut ist, habe ich ja noch so viele Jahre, wo ich Gutes tun kann. Wieso soll das nicht mehr wert sein, als jetzt da zu
Ich meine,
denunzieren,
wenn
oder?
man an Gottes Plan glaubt, dann passiert ja nichts ohne Grund. Da würde ich auch gerne mal eine Diskussion mit dir führen, weil vielmal, finde ich, sagst du einfach Sachen, die es könnte ja passieren, eben wie das. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, ich glaube nie, dass Gott einen in so eine Situation bringen würde, wo er für nichts sterben würde. Das macht Gott
nicht. Ja, dann hat er einen Plan.
Genau, eben, ja, er hat einen Plan. Und vielleicht ist das eben genau der Plan, dass er den Glauben von dieser Person testen will. Und dann, wenn du ihn denunzierst und nachher einfach wieder zurückkommst und sagst, nein, das war nur, damit ich überlebe, dann glaube ich wirklich, dass Gott sagen würde, ja, was ist dein Glaube dann noch wert, wenn du es nur in den einfachen Situationen, weil man muss schon sehen, Gott schuldet einem gar nichts. Man hat von der Geburt an ihn verraten sozusagen. Trotzdem liebt er einen so sehr, dass er seinen eigenen Sohn geopfert hat, damit man wieder zu ihm finden kann. Und ich finde dann, das kommt auch mit einer gewissen, nicht Schuld, aber es ist so viel wert, dann kann man dafür auch einen gewissen Preis zahlen.
Ja, eben.
Also, und eben, die Diskussion, ich glaube, warum die Diskussion entstanden ist, ist, weil du das Leben so viel wertvoller siehst als ich. Ich denke, das ist der Hauptgrund, weil ich habe das vor kurzem erst mal wirklich begriffen und ich sage nicht, dass ein Mensch kann Unendlichkeit und Ewigkeit nicht verstehen. Das ist in unserem Gehirn nicht möglich. Aber ich habe da letztes Mal, als ich die Bibel darüber gelesen habe, irgendwie einen Glimpse davon bekommen, was das wirklich heißt. Mein Beispiel, ich weiß nicht, ob ich habe das einem Freund, einem Kollegen von mir gesagt, ich glaube, dir habe ich das nicht gesagt. Was war der Gedanke, der mich etwas näher an die Ewigkeit gebracht hat, ist, wir Menschen denken immer in Anfang und Ende, oder? Dieser Podcast hat ein Ende, dieser Tag hat ein Ende, diese Woche hat ein Ende, alles hat irgendwann ein Ende. Und wenn man das aus der Gleichung nimmt, keine Ahnung, ich glaube, das hört sich so dumm an, wenn man das erklärt, aber Ewigkeit ist eben genau diese Gleichung und man nimmt dieses erwartende Ende weg. Keine Ahnung, wenn ich mir das überlege, kann ich mir irgendwo vorstellen, was Ewigkeit bedeutet. Man ist da und es hat keinen Ende. Und wenn ich das dann sehe, da oben, diese Unendlichkeit ist, da gibt es keinen Leid, nur Freude und. Bin ich bereit dafür, mein Leben zu geben? Ja.
Ja, vielleicht, wieso sind wir überhaupt in diese Diskussion reingeraten? Es ging ja auch ums Islam. Welche Werte haben die? Wie radikal sind sie? Wie schnell ist man dem Tode geweiht, wenn man zum Beispiel da die Werte nicht vertritt? Und darum sind wir ja da in diese Diskussion reingeraten. Und Islam ist ja viel radikaler als jetzt das, dass wir das
eben im Christentum haben. Muss ich auch klar sagen, Gott sagt nie zu uns, geht in den Tod für mich. Das steht nirgends. Eben wie so direkt wie im Islam, wo das ja eine der höchsten Taten ist, für Gott zu sterben. In der Bibel ist das ganz anders. Da wird das nie so gesagt. Aber es steht ja eben schon mit diesen Versen, dass man ihn nicht leugnen soll und auch für ihn in den Tod gehen kann.
Ja, wir hatten ja auch diskutiert, ja, der Märtyrer, oder? Der Märtyrertod gemäß dem Islam, oder? Dann bekommst du wie viele Jungfrauen?
Ich glaube 70.
70 oder so irgendetwas. Und dann haben wir das auch diskutiert. Was ist das für ein...
Also eben, ich sterbe nicht für 70 Jungfrauen, ich sterbe für Gott und das ist so viel mehr wert.
Ja, ja. Weil, oder vielleicht auch für das ewige Leben und was hat das dann, was bedingt das, damit ich das erhalte? Schlussendlich
muss man auch sehen, was Jesus für einen getan hat. Jesus ist für einen gestorben, nicht wenn ich mein Leben für ihn gebe, sterbe ich für einen perfekten Menschen. Nicht einmal Mensch, das ist ja für einen perfekten Gott sterbe ich. Er ist für einen Lappen wie mich gestorben, einen Sünder, einen 0815 Menschen, wie jeder von uns ist er gestorben. Verstehst du diese?
Aber das verstehe ich. Ich denke aber nicht, dass er sagt, jeder Mensch ist ein 0815.
Nein, er liebt jeden Menschen, er sieht jeden Menschen als speziell an. Wir sind auch alle speziell, sonst wären wir nicht hier. Ihr müsst euch immer überlegen, Gott hat die ganze Welt geschaffen, hat alles erschaffen, was wir sehen, die Natur, die Sterne, das Universum, alles, und hat diese Welt angeschaut und hat gesagt, jemand wie du fehlst noch. Und deswegen, man, jeder Mensch ist komplett speziell, aber du verstehst, was ich sage.
Ja. Wir hatten noch da noch einen Punkt eingebracht. Wir sagen, jetzt bist du junger Vater. Du hast ein Kind, bist verheiratet, hast deine Frau, die brauchen dich. Jetzt kommt dieser Idiot um die Ecke. Das, darum sage ich, es ist halt...
Und da habe ich auch gesagt, trotzdem also, sollte man da nicht zurückschreiten, weil da fand ich eben das Beispiel von Charlie Kurt so treffend. Er war nur 31 Jahre alt, er hatte gerade Kinder bekommen, er hatte eine Frau, Karriere und. Und jetzt ist konnte sich ja nicht entscheiden. Er wurde ermordet, oder? Aber da habe ich auch gesagt, wenn Charlie Kirk jetzt das anschauen könnte und sagen könnte, würde er trotzdem leben wollen oder nicht, glaube ich nicht, dass er sich fürs Leben entscheidet, weil das so einen Impact hatte und. Und ich glaube auch eben, dass das ist, geht auch die Aussage zurück, du sagst, diese Familie braucht seinen Mann. Ich sage, wenn sein Mann für Gott gestorben ist, wird sich Gott um diese Familie, um die Kinder, um die Frau kümmern.
Ja, auch da, oder da haben wir ja auch diskutiert, da Charlie Kirk wird ja sehr lange präsent sein, wieso? Und ich habe dir dann gesagt, Charlie Kirk ist nicht in kürzester Zeit vergessen.
Du hast gesagt, in einem Jahr wird man nicht mehr über ihn reden.
Ja.
Ja. Und da habe ich gesagt, glaube ich nicht. Ich glaube, dass sein Tod so ähnlichen Impact haben wird wie ja, JFK zum Beispiel oder so viele mehr, weil was deine Generation oder du vielleicht nicht verstehst, ist, dass Charlie Kirk war nicht irgendein Politiker oder eine Figur für irgendwas, sondern er war wirklich Repräsentant von einer ganzen globalen Generation, die missverstanden wurde, die missinterpretiert wurde und die weggeschoben wurde.
Wird, auch jetzt
noch. Also immer noch absolut. Ja. Naja. Und er stand dafür ein, er hat diese Menschen verstanden und ich glaube, dass jeder, der aufwächst in dieser Generation, wird ihn nie vergessen.
Ja, also eben, wie gesagt, da vielleicht noch abschließen, wieso diese Diskussion wichtig ist und wir diese im Podcast eingebracht haben. Es geht ja nicht um diesen einzelnen Fall, sondern es ist die Frage, wie entscheiden wir täglich, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Wir haben jetzt den Fall besprochen, der ja ziemlich, denke ich, ja ziemlich krass ist, aber wir haben viele Sachen in einem Tag, wo wir entscheiden müssen, was machen wir. Und da einen, ich sage jetzt mal, den Glauben oder die Richtung oder die Unterstützung aus der Bibel, wie auch immer, moralisch oder das hilft. Das hilft im täglichen Leben, wenn man das hat.
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, wer das Zitat gebracht hat. Vielleicht ist das auch so ein universelles Zitat, dass man nicht mal weiß, wer das gesagt hat. Aber man hat jeden Tag die Entscheidung, gehe ich den richtigen Weg oder gehe ich den leichten? Ist immer so, wenn man sich zwischen zwei Wegen entscheiden muss, gibt es immer den einfachen Ausweg und meistens ist der richtige Weg, der moralisch richtige Weg, der härtere.
Ja.
Und ich glaube, so ist das immer. Ich glaube, so ist das eben auch in diesem Fall. Und da hat man sich eigentlich schon selbst beantwortet, gibt man den richtigen Weg oder den leichten?
Ja, genau. Also da, es ist immer gut, wenn man darüber diskutiert, weil wenn man dann das nächste Mal einen Entscheid treffen muss über Menschen und eigene Taten, dann ist es vielleicht gut, dass man da vielleicht mal zurückdenkt und sagt, was ist der leichte Weg und was ist der richtige Weg. Vielleicht war das heute in diesem Podcast eigentlich das, was wir rausnehmen, oder zu überlegen, welche Entscheide treffen wir und wie gehen wir damit um. Jetzt da in diesem Fall mit dem Glauben, vielleicht andere entscheidet dann vielleicht in einer anderen Richtung, was ist einfach und was ist richtig. Es muss ja nicht immer Entscheide gestützt auf dem Glauben sein, sondern es gibt auch viele Entscheide, die wir treffen, aufgrund von vielleicht weiter zwischenmenschliches
Leben. Also da würde ich dir widersprechen. Ich als Christ glaube, dass jede Entscheidung, die man trifft, auf diesen Moralkodex zurückfallen. Wenn man das nicht macht, ist das meistens die falsche Entscheidung.
Ja, das denke ich schon auch. Aber eben, es ist eben nicht immer ein Entscheid, ist man gläubig oder ist man nicht gläubig, sondern viele andere Menschen, die nicht gläubig sind, machen auch Entscheidungen und die Entscheidungen sind auch zu treffen aufgrund leicht oder richtig und aufgrund moralisch oder nicht moralisch. Also das haben ja alle Menschen, machen diese Entscheidung, ob sie gläubig sind oder nicht.
Ja, ja, klar, aber ich glaube, man kann auch diese Entscheidung dann immer mit der Bibel widerspiegeln.
Ja, das schon.
Und das hatte ich auch mit unserer Mitarbeiterin das Gespräch, dass ich gesagt habe, nimm alle religiösen Bücher weg, nimm alles weg, was es auf dieser Welt gibt. Nimm einen Mensch, kann er wissen, was ist richtig und was ist falsch. Jeder Mensch, egal ob du einen Ureinwohner aus dem Dschungel nimmst, einen Ritter aus dem Mittelalter, jeder wird sagen, einen Menschen töten ist moralisch falsch. Woher haben wir diese richtig und falsch, diese Unterteilung? Und ich sage, auf der einen Seite ist das vom Glauben und es basiert halt eben, viele, die nie irgendetwas von der Bibel gehört haben, treffen dann trotzdem diese richtige Entscheidung
in diesem Sinne. Das mache ich
eben. Und ich glaube eben, dass dieser Kodex ist in uns allen programmiert. Jeder weiß, was ist richtig, was ist falsch. Nur die wenigsten wissen eben, und deswegen ist die Bibel auch für mich kein richtiges Buch, weil es eben die Wahrheit ist.
Ja, richtig, eben. Das ist das, was ich dir auch, da kann ich, die Bibel ist nicht ein Buch, sondern ist, für mich ist es eigentlich wie eine Richtlinie im Leben, oder? Und wenn man da die gewisse Grundsätze rausnimmt, dann denke ich, kann man als guter Mensch durchs Leben gehen. Aber es kommt eben der Punkt, wo es eben harte Sachen gibt. Was ist jetzt richtig, was ist falsch? Und da haben wir darüber diskutiert. Und vielleicht machen wir mal einen Podcast über moralische Grundsätze. Oder was sind gute Entscheidungen, was sind schlechte Entscheidungen oder vielleicht nicht so gute Entscheidungen?
Ja, also ich denke, es ist ein schwieriges Thema. Ich denke, man kann da auch nie wirklich richtig abschließen. Was ich glaube, ist, dass viele Christen da sehr unterschiedlich glauben. Ich glaube, das geht dann zurück auf, wie strikt sind sie mit ihrem Glauben, weil ich glaube, viele Christen heutzutage sind so weit entfernt von einem richtigen Christen, dass sie eben das gar nicht mehr verstehen können. Und ich glaube, dass Leute, die nicht gläubig sind, uns oder mir da komplett widersprechen, weil sie sagen, nein, man hat ja nur ein Leben und das ist so wertvoll. Ich glaube, jemand...
So wie ich jetzt das...
Ja, aber du verstehst ja trotzdem meine Aussage. Ich glaube, Leute, die keine Ahnung vom Glauben haben, können meine Aussage nicht verstehen. Weil schlussendlich weiß ich ja auch nicht, ob es wirklich passiert oder nicht. Ich weiß aber, dass dieses Leben existiert, das ist echt. Deswegen würden dann viele Nichtgläubige sagen, nein, nimm das, was echt ist, und das andere siehst du dann ja, wenn es passiert.
Ja.
Aber eben, das ist dann eben wieder so eine einfache Aussage. Ich glaube, ich finde oft, wenn man über ein gläubiges Thema redet, müssen Leute eine gewisse Auseinandersetzung mit dem Glauben haben, damit sie überhaupt die gläubige Sicht verstehen. Mhm. Weil, ja, es ist nur Glauben, aber es ist so viel mehr. Weil
naja,
man hat nichts anderes, jetzt eben auf Bezug auf den Tod und. Man hat nur den Glauben.
Genau.
Das Einzige, was ich noch als Abschluss einfügen will, weil es war jetzt sehr seriös, ich will da noch ein Meme einfügen, was ich super finde, was eben darauf zurückgeht, wie du gesagt hast, die Bibel ist ein Wegweiser fürs Leben. Der christliche Gott ist so eine Legende, weil, wie war das Meme? Ich will das jetzt nur richtig sagen. Gott hat das Spiel, das Leben erschaffen. Er hat es programmiert. Er hat es erstellt, oder? Klar, er hat dazu noch das Tutorial, also die Anleitung ja, für das Spiel geschrieben und uns gegeben. Plus, weil wir so schlecht in dem Spiel sind, ist er selber als Spieler gekommen, hat das Spiel in einmal durchgespielt und hat es besiegt. Verstehst du?
Ja, ja, ich verstehe es. Ja, ja.
Auf ein Videospiel bezogen. Und das ist eben so... so wahr. Und wenn man das sieht, ist eigentlich auch der Glaube so einfach,
ja,
weil es einem schon vorgelebt wurde.
Ja, ja.
Aber es ist eben so schwierig zu folgen, weil es so viel von einem verlangt. So viel Menschlichkeit muss abgelegt werden, um das wirklich leben zu können. Und da denke ich, wäre es auch immer interessant, darauf einzugehen, auf die Aussage, dass christliche Glauben ist so eine einfache Art zu leben. Ich würde das gerne mal aufzeigen, dass eben genau das Gegenteil ist.
Okay, ja. Ja, wie, vielleicht noch abschließend, wir haben ja vom letzten Podcast ja wieder Briefe bekommen, Schriften bekommen, wir werden diese bearbeiten und dann da unsere Zuhörer oder Zuschauer da, dass sie auch sehen, dass wir das sehr ernst nehmen. Wir haben da eine Anfrage bekommen, die sehr delikat ist, ob wir das im Podcast besprechen oder nicht. Das müssen wir noch durcharbeiten, durchbesprechen. Wäre eine sehr delikate Sache, wo wir uns entscheiden müssen, ob wir das machen oder nicht. Also ihr seht, es passiert sehr viel in unserem Podcast langsam und es ist sehr, sehr interessant auch für uns. Wir nehmen die Zeit, ist ja auch für uns ja interessant, das zu machen. Und heute war eben, glaube ich, das fällig, dass wir diese Besprechung, da wir die wie im Auto hatten, dass wir da im Podcast reinbrachten.
Ja, und ich denke, es ist immer noch offen und ich denke, es wird auch immer offen sein, weil ich der Glaube, wie soll ich das sagen? Ich glaube nicht, dass es richtig und falsch hier gibt, aber ich glaube, dass es richtig und falsch hier gibt. Das ist mega schwer.
Ja, also ja. Wir könnten da noch tagelange diskutieren. Vielleicht kommen wir dann immer wieder zurück auf diese Situation. Das Leben ist sehr, sehr wertvoll.
Eben das und vielleicht, ich muss wirklich schauen, dass solche meine Aussagen dann nicht auch, weil ich treffe immer meine Aussagen, weil ich, das habe ich auch schon mal erklärt, wenn ich ein etwas untermalen will, dann sage ich nicht alle Exzeptionen, um es vollständig zu machen. Das mache ich jetzt nur kurz am Ende noch Freestyle. Das Leben ist wunderschön, es ist ein Geschenk, man soll es nicht wegwerfen. Viele, die ja Suizid machen, da weint Gott, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man lebt, ist so gering von allen Einflüssen, die da mitspielt. Das Leben ist wirklich ein Geschenk von Gott und man soll damit wirklich vorsichtig und respektvoll umgehen. Da sage ich gar nichts dagegen. Das ist noch wichtig zu sagen. Nicht, dass dann Leute kommen und sagen, ja, das Leben ist für ihn nichts wert. Und nein, das Leben ist wunderschön. Man hat nur eins. Das macht es ja so lebenswert. Und auch, dass man nicht wissen kann, was danach kommt, ja, macht das Leben noch mal viel spannender.
Richtig. Es muss auch sagen, diese Aussage kam ja aufgrund von unserer Diskussion zu diesem Fall spezifisch. Was würde man machen, oder?
Ja, aber eben, das geht ja darum, dass Leute das ja hören und nur das hören. Das ist nicht, wie wir sonst denken. Deswegen müssen wir vielleicht, oder ich vor allem, da meine Argumentationsart, wie ich privat argumentiere, vielleicht etwas im Podcast anpassen, um den Leuten mehr Kontext von meiner Person zu geben, damit sie meine Sicht besser verstehen,
weißt du? Ja, wir hatten ja letztes Mal ja jemand, der ja,
einen Satz aus dem komplett falsch verstanden.
Kontext da rausgenommen hat. Und ja, aber das haben wir ja auch schon besprochen. Es ist schwierig, einen Podcast zu machen, um da immer korrekt und richtig und am Schluss,
das ist halt die große Herausforderung. Dass man halt auch nicht falsch verstanden wird. Und ich glaube, vielleicht ist das auch der Preis in dem Sinn, den wir zahlen müssen, dass man falsch verstanden wird. Damit man die Wahrheit sagen kann, muss man damit abschließen, dass man von vielen falsch verstanden wird. Aber es ist trotzdem unsere Pflicht oder unser Wunsch, die Wahrheit auszusprechen, die Wahrheit zu suchen. Und wenn man falsch verstanden wird, dann ist das halt so.
Aber es ist ja die Möglichkeit, uns zu schreiben und zu sagen, habe ich da richtig verstanden? Seid ihr nicht da?
Ja, klar, aber das machen ja die wenigsten.
Die wenigsten machen das. Oder es gibt ja Kommentare, da geht ja auch die Post ab. Wir haben das immer ja gesagt, in unserem Podcast möchten wir diskutieren, wir möchten einen Dialog führen, wir möchten offen sein, authentisch sein und das, was passiert, passiert dann.
Gell? Ja, genau. Okay. Eben, wir haben jetzt eine sehr, sehr lange Folge. Klar, das macht jetzt wieder keinen Sinn, das am Schluss zu sagen, aber man kann das ja auch in mehrere Teile hören.
Wir könnten ja diese Folge jetzt in zwei Teilen und das mit den Steuern in einem und
ja, ich glaube, das von den Steuern ist noch 15 Minuten. Und das andere so lange. Also ich würde es einfach als eins lassen, weil es gibt noch so viel zu besprechen. Eben, wir müssen da vielleicht auch mal selber den Podcast ein bisschen eingrenzen, worüber reden wir, weil wir würden ja auch gerne über all das, was gerade global passiert, reden. Es gibt so viel, also da muss man wirklich sagen, der Podcast kann unendlich lange weitergehen, weil es gibt immer irgendwas zu besprechen. Ich denke, nächste Woche wäre es sicher gut, mal über die globale Anspannungen zu reden, weil, um ehrlich zu sein, in einer Woche, wenn der Podcast rauskommt, also quasi schon in 2 Wochen, könnte es gut sein, dass wir bereits im Krieg sind. Alles möglich. Ja, wir schauen. Es war eine sehr interessante Folge. Eben, ich denke, ein bisschen Kontext jetzt am Schluss war auch noch gut. Vielleicht müssen wir eher am Anfang etwas Kontext geben und dann in die Besprechung gehen, weil viele, die das dann am Anfang gehört haben, schreiben dann direkt etwas oder haben direkt eine Meinung. Es ist mega schwierig, eben das Ganze, diese ganze Online-Präsenz ist für uns ja auch noch sehr neu und wir finden uns ja da auch erst zurecht. Wie geht man damit um? Wie wird man nicht missverstanden? Und, und. Aber es war eine sehr interessante Folge, glaube ich.
Genau.
Eben da gerne
Ja.
mal Feedback geben, bewertet den Podcast, schreibt uns Kommentare. Wenn ihr privat eher mit uns schreiben wollt, schreibt uns eine Mail, schreibt uns eine Direktnachricht auf Instagram, ist alles möglich. Wir antworten da auf alles. Ja.
Ja, gut. Also vielen, vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zur nächsten Folge. Danke.
Tschüss.
Ciao.